einen wunderschönen guten Abend an euch alle. So, für den Kameraton nochmal. Einen wunderschönen Abend an euch alle. Schön, dass so viele gekommen sind. Ich darf euch hier ganz herzlich im Namen von Fridays for Future begrüßen. Wir hatten ja letzten Freitag, ich denke, ihr habt es alle mitbekommen oder wart auch mit dabei, 30.000 Menschen hier in Freiburg auf der Straße, die für mehr Umwelt- und Klimaschutz in Politik und Gesellschaft sich eingesetzt haben. Genau, Suchbild, da kann sich jeder selber finden. Wir haben am Freitag auch eine Botschaft nach Berlin geschickt. Diese Botschaft lautete: Kein Kabarett im Klimakabinett. Ich glaube, es lag nicht daran, dass wir zu leise waren. Ich glaube, dass die betreffenden Personen ihre Ohren nicht offen hatten, beziehungsweise uns nicht zuhören wollten. Denn das Beschlusspaket wurde, wenn ich hier Ottmar Edenhofer zitieren darf, der Umweltökonomist und die Bundesregierung auch berät, als Dokument der politischen Mutlosigkeit bezeichnet. Ob das wirklich so ist, dieser Frage wollen wir uns heute Abend annähern mit einer Podiumsdiskussion. Und dafür werde ich die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums kurz vorstellen. Wir haben Emma und Franka von den Fridays for Future hier. Sie gehen beide in die 12. Klasse hier in Freiburg. Dann haben wir auch als Mitveranstalter den Jörg, den kennt ihr bestimmt alle, vom CO2-Abgabeverein. Wir haben Marc und Matze von den Scientists for Future hier aus Freiburg, von der Technischen Fakultät der Uni und vom Fraunhofer ISE. Und als Vertreter der Entrepreneurs for Future, Sebastian von dem EWS. Ja, und mein Name ist Florian. Ich bin auch bei den Fridays for Future aktiv, studiere hier in Freiburg und werde heute Abend für euch die Moderation des Abends machen. Bevor ich kurz darauf eingehe, wie der Abend ungefähr verläuft, noch eine Bitte an euch alle. Schaltet eure Handys aus oder macht sie auf lautlos, dass wir nicht gestört werden. Es gibt Getränke, die hier an der Bar erstanden werden können, greift zu. Und die ganze Veranstaltung wird gefilmt. Wenn eine Person von euch nicht damit einverstanden ist, dass das, was sie sagt, oder auch ihre Bilder veröffentlicht werden sollen, dann wäre es nachher wichtig, wenn das Mikrofon auch im Saal rumgeht, dass ihr, bevor ihr was sagt, kurz sagt, ich möchte nicht mit meinen Tonaufnahmen oder Bildern gezeigt werden. Aber da werde ich auch später nochmal dran erinnern. Wir starten jetzt mit einer kleinen Einleitung von Jörg, der uns 15 Minuten was über die Hintergründe der Beschlüsse des Klimakabinetts mitteilen wird. Dann holen wir uns ein Statement von den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Gruppen über dieses Paket ab. Danach vertiefen wir uns ein bisschen in die CO2-Abgabe, den CO2-Preis und die Energiewende, um dann im zweiten Teil des Abends auch das Podium für euch alle hier im Publikum zu öffnen. Da wird es dann auch viel mehr um die Frage gehen, was müssen wir jetzt tun? Wie geht es weiter in Politik und Gesellschaft? Und das werden wir vor allem uns da am Thema der Verkehrswende entlanghangeln. Ja, bitte.
Ja, vielen Dank, Flo, für die freundliche Einführung. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, weil wahrscheinlich nicht alle schon dieses Eckpunktepapier gelesen haben. Einfach nur mal zum Revue passieren, was da so ungefähr drinsteht. Vorher habe ich eine Folie, die habe ich geklaut beim Stefan Ramsdorf, die nochmal aufzeigt in Deutschland, wie sich die Emissionen entwickelt haben im Zeitraum von 1990 bis 2018. Und er hat auch schön dazu geschrieben, wie viel das im Gesamten ausmacht. Und das ist genau der Punkt, den ich hier damit ansprechen möchte. Es kommt also aufs Budget an. Sprich, letztes Jahr gab es ja vom Weltklimarat nochmal ein Gutachten, das hat festgestellt, wenn wir die 1,5 Grad Ziel nicht überschreiten wollen, dann mit relativer Sicherheit dürfen wir dann nur noch 420 Gigatonnen an CO2-Emissionen, an CO2-Äquivalenten, also an Treibhausgasen ausstoßen. Und so sind dann auch diese Zahlen zu bewerten, immer bezogen auf das Gesamtziel weltweit, 25,6 Gigatonnen. Und wenn man diese 420, die der Weltklimarat in sein Gutachten reingeschrieben hat, mal umrechnet auf Deutschland, dann gibt es für Deutschland ein sogenanntes Restbudget noch ab 2019 laut Stefan Lambsdorff von 7,3 Gigatonnen. Ich habe das jetzt mal mit den Zielen verglichen. Jetzt steht bei mir da 7,9 Gigatonnen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie genau man das runterrechnet. Aber die Größenordnung ist trotzdem die gleiche. Und habe ich jetzt die Ziele mal miteinander verglichen, bezogen auf dieses Restbudget. Und da sehen wir als erstes das Blaue, die gesamte Fläche darunter ist das, was wir von der EU an Vorgaben haben, wie viel wir bis zu 2030 sozusagen eigentlich erreichen müssen. Da sieht man, dass das, was Stefan Rahmsdorff aufgezählt hat, nämlich die 7,3 oder hier sind 7,9 Gigatonnen, eben deutlich schon überschreitet. Dann gibt es eine rote Fläche, das sind die Ziele, die sich Deutschland selber, die Bundesregierung, gesetzt hat. Und zwar haben die drei Ziele gleichgesetzt. Das eine ist minus 55% Emissionen von 1990 bis 2030, minus 70% von 1990 bis 2040 und dann nochmal 95% minus bis 2050. Das nennt die Bundesregierung dann treibhausgasneutral. Und wir haben ein eigenes Szenario gestrickt, in dem wir nochmal geguckt haben, wie könnte es denn gehen, wenn wir wirklich alles machen, was uns so einfiel. Und das ist sozusagen die grüne Kurve. Und das ist deswegen so wichtig zu wissen, weil es eben, und das ist eben die Frage nach dem Budget, wenn wir uns die rote Kurve mal angucken, dann sehen wir, dass ein ziemliches Delta ist zwischen 2050 und 2040. Das heißt, hier haben wir noch sehr hohe Emissionen im Jahr 2040, selbst wenn man das Ziel der Bundesregierung 70% weniger bis 2040 einhalten würden. Und dann müsste man innerhalb von 10 Jahren dann auf Null kommen. Wir wissen alle, dass die Maßnahmen, die am Schluss kommen, werden erstens die teuersten werden und vor allem auch die schwierigsten. Deswegen kam uns das nicht besonders sinnvoll vor und deswegen haben wir nochmal ein Szenario gerechnet, was diese grüne Kurve hier darstellt. Und was man daran eben sieht, ist, wenn man schneller am Anfang ist, dann erreicht man erstens die Ziele nicht mehr schneller, zum anderen ist aber auch das Budget nicht so sehr viel mehr überschritten als das Budget, was uns eigentlich noch zur Verfügung steht. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft dieser Folie. Wenn man das jetzt nochmal aufteilt in die verschiedenen Verbrauchsbereiche, also das, was Sie jetzt hier sehen, ist nichts anderes wie diese grüne Fläche hier, diese grüne Abfallkurve. Die ist jetzt nur aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche und da sieht man ganz unten, hier unten, diese hellblaue Balken, das sind im Prinzip die Stromerzeugung. Danach kommt die Industrie, die im sogenannten europäischen Emissionshandel vertreten ist. Danach kommen dann die privaten Haushalte, das ist das dunkelblaue. Und ganz oben ist sozusagen der ganze Rest Gewerbe und auch ein Teil der Industrie. Einfach damit man weiß, wie sich das verteilt. Und was man hieran sieht ist, wenn man die Emissionen hier im Jahr 2020 sind im Prinzip genau die gleichen Emissionen, wie wir sie haben im Jahr 2018, abzüglich der landwirtschaftlichen und der Landnutzungsemissionen, die noch oben drauf gehören, um dann die 866 vollzukriegen. Aber die sind eben zum Beispiel mit einem CO2-Preis gar nicht zu adressieren, weil da geht es um ganz andere Treibhausgase, nicht um CO2. Und wenn man hier mal die 300 plus die 125 Millionen Tonnen zusammenrechnet, kommt man auf 425 und hier oben auf deutlich weniger. Das bedeutet, im Rahmen des europäischen Emissionshandels sind die Emissionen deutlich mehr als bei privaten Haushalten und Gewerbe und in dem Industriebereich, der eben nicht im Emissionshandel schon adressiert ist.
Was heißt ETS?
ETS heißt europäischer Emissionshandel. Nochmal zusammenfassend. Sie brauchen jetzt nicht die große Tabelle angucken, die habe ich nur reingestellt, weil ich die ganzen Folien schon bereits eingestellt habe auf unserer Webseite von hier vom Haus, also unter www.haus037. Wer die Zahlen nochmal im Einzelnen nachverfolgen möchte, kann es dann tun. Ich will nur drei Zahlen hier nochmal hervorheben. Das eine ist das, was im Jahre 2005 bis 2018 an Emissionen eingespart worden ist. Das sind hier diese 127 Millionen Tonnen. Dann haben wir das Ziel des Klimakabinetts bis 2030. Da dazu müssten wir 302 bzw. 303 Millionen Tonnen einsparen. Und dann haben wir das, was wir mal gesagt haben, was es eigentlich sein müsste, um einigermaßen nahe noch an das 1,5 Grad Ziel zu kommen, da müssten wir 2030 bereits 466 Millionen Tonnen pro Jahr weniger ausstoßen als heute. Das soll das mal zeigen. So, jetzt mache ich einen ganz schnellen Ritt durch das Eckpunktepapier und das ist aber nicht das einzige Papier, was sozusagen vorliegt. Die anderen beiden kennen wahrscheinlich die meisten hier nicht im Saal. Das Eckpunktepapier umfasst 22 Seiten und da sind die 66 Maßnahmen aufgezählt und die werde ich jetzt gleich im Einzelnen im Grobdurchlauf sozusagen vorstellen, was da eigentlich gemeint ist. Und das erste Kapitel fängt gleich mit der Einführung einer CO2-Bepreisung an. Da sehen Sie hier dieses Rädchen oben dran, da steht Rädchen 1, das ist genau die erste Maßnahme. Also als erste Maßnahme geht es um einen CO2-Preis. Dann gibt es ein zweites Papier, da geht es darum, was kostet uns das Ganze. In der Presse wurde immer von den 54 Milliarden Euro, die sozusagen dieses Klimaschutzpaket kostet, erzählt. Und hier ist es mal aufgeschlüsselt, wie diese Zahlen zustande kommen. Auch das habe ich in die Folien mal reingemacht, nicht um das jetzt im Einzelnen zu erklären, weil es würde heute Abend zu lang dauern, etwas länger als eine Viertelstunde. Aber hier sehen Sie, wie sich das auf die einzelnen Jahre aufteilt. Im Jahr 2020 gibt es schon Kosten von 8,9 Milliarden und das steigt dann langsam an bis zum Jahr 2023 mit den Maßnahmen, die Sie dort festgelegt haben. Und dann gibt es vom 16. September ein sehr viel ausführlicheres Papier zum Klimaschutzprogramm 2030. Und diese beiden Papiere habe ich jetzt mal zusammengefügt, was die Emissionsminderung betrifft. Das heißt, ich gehe jetzt hier im Schnelldurchlauf die einzelnen Maßnahmen, aber nicht alle grob durch. Da ist die erste Maßnahme, die hier drin steht, ist sozusagen der Zertifikatehandel mit einem Festpreis. Und der Festpreis, also ein CO2-Preis, soll eingeführt werden im Jahr 2021 mit der Höhe von 10 Euro pro Tonne an Treibhausgasen und das aber nur für die Bereiche Wärme und Verkehr, also nicht den Emissionshandel betreffend, wo eigentlich die meisten Emissionen drinstecken, sondern eben nur für die Bereiche, die ich vorhin mal gezeigt habe, in den privaten Haushalten und im Rest von Gewerbe und Unternehmen. Und das wird bezeichnet in der Regel eben im Wärme- und Verkehrsbereich. Dann soll dieser Preis steigen bis zum Jahr 2026 fix, so wie eine Steuer in diesem Emissionshandel, bis 35 Euro pro Tonne und ab 2026 soll es dann einen sogenannten Preiskorridor geben, das heißt einen Zertifikatehandel im Wärme- und Verkehrsbereich mit 35 bis maximal 60 Euro pro Tonne. Genau, und dann gibt es hier noch eine sogenannte Maßnahme 0, habe ich sie mal bezeichnet, das steht auch in dem Papier drin, aber so unter ferner Liefen im Vorspann, dass man sich natürlich auch irgendwie Gedanken machen muss um den europäischen Emissionshandel, der eben aus meiner Sicht nicht so wirkt, wie er wirken sollte. Und da sind die Preise im Moment so um die 25 Euro pro Tonne und erreichen trotzdem bei weitem nicht die Klimaziele, die eigentlich auch die Bundesregierung erreichen will. Das heißt, auch da muss nachgesteuert werden und deswegen hat auch die Bundesregierung in ihrem Eckpunktepapier formuliert, dass sie darauf hin wirken will, dass es einen sogenannten CO2-Mindestpreis im europäischen Emissionshandel geben soll. Da komme ich nachher nochmal gleich drauf, was das bedeutet. So, und dann gibt es einen zweiten sozusagen Abschnitt in diesem Eckpunktepapier, da geht es dann gar nicht um Maßnahmen, die Klimaschutz machen sollen, da geht es dann gleich mal um Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. Da werde ich nachher am Ende noch auf einen Punkt reingehen, der ja auch in der Presse sehr viel zitiert worden ist, nämlich die Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler ab 2021, ab dem 21. Kilometer auf 35 Cent, befristet bis zum 31.12. Dann geht es noch um eine Erhöhung des Wohngeldes und es geht um die Senkung der EEG-Umlage, also der erneuerbaren Umlage. Das ist die Umlage, die entsteht durch die Vergütung, die alle die bekommen, die eine Windkraft- oder eine Solarkraftanlage auf ihre Dächer oder irgendwo hinbauen und dann eine feste Einspeisevergütung bekommen. Und das wird dann auf fast alle Stromkunden umgelegt. Und dann gibt es noch erhöhte Energiekosten, werden bei den Transferleistungen bereits nach den festgelegten Verfahren berücksichtigt. Das ist eigentlich auch keine wirklich neue Maßnahme. Jetzt gibt es eine zweite Folie, die ich vom Stefan Rahmstorf geklaut habe. Die betrifft gleich diesen ersten Punkt, nämlich den CO2-Preis. zeigt nochmal auf, was die Wissenschaft sozusagen vorgeschlagen und der Bundesregierung empfohlen hat. Das ist genau das, was Professor Edenhofer als schon auch betitelt in den Zeitungen als der Berater von Angela Merkel eben vorgeschlagen hat, mit 50 Euro pro Tonne einzusteigen und dann bis 2030 130 Euro pro Tonne zu erreichen. Und aber in der Folge auch immer zu gucken, reicht denn das, um die Ziele zu erreichen? Und das ist sozusagen das, was die Wissenschaft empfiehlt. Und das ist das, was jetzt die Regierung bezüglich dieses CO2-Preises beschlossen hat. Jetzt will ich mal ein Beispiel zeigen, wie so ein CO2-Preis wirkt. Und zwar über den europäischen Emissionshandel hinaus. Ich habe schon mal gesagt, heute ist der Emissionshandel bei einem Preis von 25 Euro pro Tonne ungefähr. Und das sieht man auch hier, der ist angestiegen im Laufe der Jahre. Das ist nämlich das, was hier blau eingezeichnet ist. Jetzt hat ausgerechnet England, also United Kingdom, hat beschlossen, das reicht nicht aus. Bei weitem reicht es nicht aus, um die Klimaziele in England, aber auch in Europa zu erreichen und hat deswegen da oben drauf auf die Stromerzeugung, also auf alle fossilen Energieträger, die zur Stromerzeugung benutzt werden, einen Preis oben drauf gesetzt. Das sind genau 18 Pfund pro Tonne. Und das heißt, England liegt heute bei knapp 40 Euro pro Tonne beim CO2-Preis. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was hat England damit erreicht? Um einfach zu zeigen, was kann so ein CO2-Preis relativ schnell bei der Stromerzeugung bewirken. Wir sehen hier oben das Grüne, das ist die Zunahme der erneuerbaren Energien. Also wie viel Terawatt, wie viele Milliarden Kilowattstunden hat England da produziert in den letzten Jahren? Hier unten sind die Jahreszahlen von 2012 bis 2018. Diesen CO2-Mindestpreis haben sie im Jahr 2013 eingeführt. Und mit dem Geld haben sie die Erneuerbaren finanziert. Was man hier deutlich sieht, die Erneuerbaren haben zugenommen, die Gaskraftwerke haben übernommen und die Steinkohle ist fast ganz aus der Stromerzeugung in England herausgeflogen. Und das ist alles direkt auf den CO2-Preis zurückzuführen, weil logischerweise Steinkohlekraftwerke sehr viel Emissionen bei der Stromerzeugung produzieren. Und wenn das teurer wird, dann werden andere Technologien eben im Vergleich günstiger und kommen dann eben zum Zug. Und genau das passiert. Und dann wurde ja von der CDU dann behauptet, ja, die haben ja Atomkraft und die Atomkraft hat bestimmt zugenommen. Nein, hat sie nicht. Die hat sogar auch leicht in diesem Zeitraum bei der Stromerzeugung abgenommen. Das soll nur zeigen, was so ein CO2-Preis leisten kann. Das kann er aber nicht entsprechend der Höhe in jedem Bereich tun. Zu den nächsten Maßnahmen. Die nächsten Maßnahmen stehen unter den Bezeichnungen Gebäude, 6 bis 13. Was ich jetzt hier immer mal aufgezeichnet habe, ist, die 7,92 ist sozusagen das, was die Bundesregierung erwartet an Emissionsminderung minimal von diesen Maßnahmen und hier die 15 Millionen Tonnen sind das, was sie maximal davon erwartet. Und diese Zahlen, die stehen nicht im Eckpunktepapier, sondern die stehen in dem Papier, in dem 200-Seiten-Papier, was bisher noch nicht veröffentlicht worden ist. Also vom 16., vom letzten Montag. Also nicht vom letzten, sondern vom Montag in einer Woche, vor einer Woche. Aber einfach damit Sie wissen, sozusagen, was die Bundesregierung denn selber in Millionen Tonnen Einsparung mit ihren eigenen Maßnahmen, die sie dort formuliert hat, denn erwartet. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, die ganzen Maßnahmen im Einzelnen durchzugehen, aber vielleicht nur hier die Erneuerung von Heizungsanlagen soll mit bis zu 40% bezuschusst werden. Und eine der wesentlichen Maßnahmen, die hier drin steckt, ist eben der Verbot des Einbaus von Ölheizung. Das kam ein bisschen neu dazu, deswegen ist in dem großen Papier, steht hier auch noch keine Zahl dabei, wie viel Einsparungen damit die Bundesregierung vermutet zu erzielen sind. Dann gibt es den nächsten Bereich, der hat gleich sehr viele Maßnahmen, das ist der Verkehrsbereich, da stehen so Maßnahmen wie der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur drin, da steht die Förderung des Umstiegs auf Elektromobile Pkw drin. Und was man hier sieht, da erwarten die bis 2030 eigentlich keine großen Emissionseinsparungen. Wir können nachher noch diskutieren, warum könnte das der Fall sein, warum führt das nicht unbedingt zu Emissionseinsparungen. Dann Erhöhung der Attraktivität, setzen Sie mit 1 Million Euro jährlich zusätzlich ab 2021 und ab 2025 mit 2 Milliarden, setzen Sie dann mit 1,7 bis 1,9 Millionen Tonnen an Emissionsminderungen fort und so weiter. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, wenn es genau interessiert, kann das wie gesagt nochmal in den Folien nachlesen. Und dann gibt es hier eine Zwischensumme und die liegt im Verkehrsbereich zwischen 8,2 und 14 Millionen Tonnen. So, So, und hier oben habe ich jetzt nochmal aufgetragen, was das nach unserer Grafik von vorhin denn tatsächlich bedeuten würde. Also hier ist das 55% Ziel der Bundesregierung. Die Bundesregierung müsste, um ihr eigenes Ziel zu erreichen, eigentlich 88 Millionen Tonnen allein im Verkehrsbereich einsparen. Bisher ist sie bei maximal 14. Und wenn man nach unserem Szenario geht, wir sind da etwas vorsichtiger gewesen, weil wir gesagt haben, der Verkehrsbereich ist der, der es wo es am schwierigsten wird, Emissionen einzusparen. Deswegen sagen wir, wir müssten eigentlich hier 55 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030 einsparen. Das Gleiche gibt es auch für die Land- und Forstwirtschaft. Auch da will ich jetzt nicht die einzelnen Maßnahmen durchgehen, das würde zu lang dauern. Nur die Bilanz, 8,73 bis 15 Millionen Tonnen erwartet die Bundesregierung, kann sie mit den Maßnahmen, die hier formuliert sind, einsparen. Und sie müsste 23 Millionen Tonnen einsparen, um ihr Ziel zu erreichen. Und wenn sie klar klimaneutral werden wollte, müsste sie bis zum Jahr 2030 nach unserem Konzept bereits 33 Millionen Tonnen einsparen. Dann bei der Industrie kann ich keine Vergleichszahlen nennen, weil die Industrie ist nicht so richtig definiert in diesem Papier. Da ist auch die Industrie dabei, die im europäischen Emissionshandel verankert ist. Aber was man deutlich sieht, ist, die Maßnahmen, die hier sozusagen bemessen worden sind, liegen gerade mal bei 6,4 bis 9,3 Millionen Tonnen. Also die Industrie nehmen sie sozusagen am wenigsten in den Blick bei den Maßnahmen. Dann haben wir noch Abfallwirtschaft, da kommt auch noch ein bisschen was dazu und Sonstiges. Und wenn man jetzt die Gesamtbilanz zieht, ich habe hier oben nochmal die Zahlen von vorhin aufgetragen, die ich ja schon mal gesagt hatte, 302 Millionen Tonnen müsste sie nach ihrem eigenen Ziel sozusagen erreichen bis 2030, 466 Millionen Tonnen nach unserem Konzept, wenn man sozusagen so, wie wir heute einigermaßen wissen, wie man es machen könnte. Und in ihrer eigenen Bilanz kommen zwischen 122 und 148 Millionen Tonnen raus. Damit bin ich mal mit der Übersicht soweit fertig. Jetzt wollte ich nur noch ein Beispiel herausgreifen. Das ist die Anhebung der Entfernungspauschale, um zu zeigen, dass diese Maßnahmen, die direkt nach dem CO2-Preis kommen, einen Teil der Wirkung gleich wieder aufheben. Warum ist das so? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, deswegen werden wir es ein bisschen länger aufhalten. Hier unten sind Steuersätze aufgetragen. 10%, 25%, 48%. Das sind einfach nur Rechenbeispiele. 10% logischerweise ist ja einfach immer vom Einkommen abhängig, also einkommensschwachen Haushalte haben eher einen Steuersatz von 10% oder um die 10% und die einkommensstärksten Haushalte haben einen Steuersatz von 48%. So, jetzt hier in der Mitte ist das, was bei einem Verbrauch Diesel 6 Liter pro 100 Kilometer man an Mehrkosten hat bei 10 Euro pro Tonne. Das sind bei 100 Kilometern 18 Cent. Also 100 Kilometer mit einem Auto, was 6 Liter verbraucht, kostet 18 Cent mehr. Und zwar natürlich logischerweise für alle, die dasselbe Auto fahren, in allen Einkommensklassen gleich. Hier 18 Cent, da 18 Cent. Blau ist auch das aufgetragen, was jetzt über diese Entfernungspauschale an nicht zu versteuerndem Einkommen, also einfach an der Steuer einsparen. Das sind logischerweise bei einem niedrigen Steuersatz eben weniger und bei einem hohen Steuersatz mehr. Und das Rote ist dann einfach nur die Differenz. Das heißt, die Entlastung am Anfang bei 10 Euro pro Tonne heißt, die, die bisher schon weite Strecken mit dem Auto zum Beispiel gefahren sind, das gilt auch für die Bahn, kriegen jetzt sozusagen einfach eine höhere Steuersparnis zu bedacht. Das so sinnvoll ist, können wir auch gerne nachher noch darüber diskutieren. Und vor allem, ob es sozial gerecht ist. Deswegen habe ich das auch nochmal für den Endpunkt. Also 2026 soll ja der CO2-Preis bis auf 35 Euro pro Tonne ansteigen. Auch nochmal für diesen Fall gerechnet. Also hier wieder einkommensschwache, eher einkommensstarke Haushalte. Dann werden die Einkommensstarken belastet. Die müssen nämlich jetzt tatsächlich mehr zahlen, weil bei 35 Euro pro Tonne ist dann das, was sie an mehr zahlen für die 100 Kilometer, 64 Cent. Und im Gesamtpaket ist es dann eben 39 Cent. Das kann sich jeder ausrechnen bei 10.000 Kilometer, was es dann pro Jahr ausmacht. Das sind keine riesigen Summen, aber es ist eben trotzdem nicht sonderlich sozial gerecht. Denn die einkommensstarken Haushalte profitieren dann immer noch, auch bei 35 Euro pro Tonne, die sparen dann immer noch pro 100 Kilometer 56 Cent. Damit bin ich schon am Ende. Das stimmt schon, das könnte man natürlich jetzt auch rechnen, aber schon mal. Ja, damit bin ich schon am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei den Fridays for Future, dass sie das sozusagen geschafft haben. Und wie gesagt, wer die Folie runterladen möchte, kann bei www.haus037.de auch gleich auf der Landingpage sozusagen den Link dazu finden und sich das runterladen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg, für die Einführung, das Abholen von uns hier im Saal. Ich übergebe gleich das Wort ans Plenum. Wir müssen ganz kurz umbauen. Können wir den Beamer bitte ausschalten? Wir sind etwas geblendet hier vorne. Ja, nach dieser Einführung interessiert uns natürlich alle das Statement der Gruppen zu den Beschlüssen des Klimakabinetts und ich würde sagen, wir beginnen mit den Fridays.
Ja, also wir sind sehr enttäuscht von den Beschlüssen des Klimakabinetts, vor allem nachdem wir Freitag mit 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße waren. Zum einen eben die Pendlerpauschale wird erhöht, ermutigt Leute damit mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Außerdem eben auch nur, ist es eben auch nur eine Entlastung für reichere Menschen. Fridays for Future fordert eben das Ende von klimaschädlichen Subventionen bis Ende 2019 und es ist eine Subvention. Zudem steht in den Papieren jetzt schriftlich der Kohleausstieg 2038 drin und wir wollen den Kohleausstieg 2030 und sonst können wir das 1,5 Grad Ziel auf jeden Fall nicht erreichen.
Außerdem die CO2-Steuer, die wir jetzt eingeführt wird, sind ja 10 Euro pro Tonne und eben erst ab 2021, also die fangen erst 2021 an und das ist nur in den Sektoren Verkehr und Wohnen. Und in unseren Forderungen von Fridays for Future steht eben drin, dass es in allen Sektoren ist und 10 Euro sind aber viel zu wenig. Also es braucht eigentlich 180 Euro und wir fordern es eben bis Ende dieses Jahres und nicht 2021. Und generell halt einfach dieses Papier, was die ausgearbeitet haben, ist nicht wirklicher Klimaschutz. Und wir gehen oft auf die Straße und bringen uns ein und machen viel. Und dann kommt so ein Schwachsinn dabei raus, der nicht hilft, irgendwas zu ändern. Und das macht uns einfach unfassbar wütend. Und also eigentlich die Regierung nutzt uns da halt auch so ein bisschen aus, weil sie da jetzt irgendwie das Volk so ein bisschen beruhigen wollen und da irgendwie den Aufwand nutzen wollen und auch was machen wollen, aber es ist halt, es funktioniert nicht und wir stecken schon viel zu tief in der Klimakrise drin und das, was sie erarbeitet haben, ist einfach viel zu wenig. Also
ja, vielen Dank. Wir machen direkt weiter mit den Scientists.
Ja, hallo. Also ich freue mich erstmal, dass so viele Menschen hier heute hergekommen sind. Ich bin von den Scientists for Future aus Freiburg und wir, wie schon so viele andere Gruppierungen, stellen uns, machen die Aussage, dass dieses Klimapaket nicht ausreicht, um die gemachten Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Also das Ziel bis 2030, die Treibhausgasemissionen um 55% zu senken, wird damit nicht erreichbar sein. Das möchte ich an ein paar Punkten irgendwie näher erläutern. Zum einen möchte ich auf die erneuerbaren Energien zu sprechen kommen. Die sind die Grundlage eines treibhausgasarmen Energiesystems und zum Beispiel bei dem Windzubau, da ist der Ausbau jetzt schon 2019 so drastisch gesunken, dass wir 86 Windräder im ersten Halbjahr von 2019 aufgebaut haben in Deutschland. Und wenn man dann die Windanlagen abzieht, die abgerissen wurden, sind wir bei effektiv 35 Windanlagen, die dazugekommen sind, was bummelig 230 Megawatt Zubau machen. Das Ausbauziel der Bundesregierung für 2019 liegt aber bei 2,8 Gigawatt. Das werden wir also somit 2019 auf keinen Fall erreichen. Und es gibt auch Studien, die besagen, dass diese 2,8 Gigawatt auch nicht ausreichen, um die Ziele zu erreichen. Das müssten über 5 Gigawatt sein. Und in den Maßnahmen in diesem Paket wird dann beschlossen, dass die Abstandsregelung der Windkraftanlagen sogar noch verschärft und intensiviert wird mit diesen 1000 Metern. Dadurch wird der Zubau in den künftigen Jahren noch erschwert, anstelle von Maßnahmen, die die Bürger irgendwie abholen würden, konkret die Kommunen irgendwie an Finanzierung mit einbeziehen, sodass der Ausbau wieder steigen könnte und man die Ausbauziele erreichen könnte und gegebenenfalls auch die Emissionsziele. Beim PV-Zubau haben wir 2018 zwar noch 2,8 Gigawatt erreicht, da gibt es aber auch Studien, die sagen, wir müssten mindestens 5 Gigawatt, wenn nicht sogar noch mehr, jährlichen Zubau haben, um die Treibhausgasemissionen 2030 ausreichend senken zu können. Und gerade da sinkt die Förderung, die Einspeisungsvergütung immer weiter, sodass eine Eigenverbrauchsförderung jetzt im Fokus steht. Und das ist genau der falsche Ansatz, denn die Konsequenz daraus ist, dass die PV-Anlagen nur noch so auf den Dächern gering kalkuliert werden, dass der Mindestverbrauch, der Grundumsatz erfüllt wird, aber die Dächer nur halb voll werden, weil man eben damit 100% Eigenverbrauch erreicht und damit so die PV-Anlage am wirtschaftlichsten ist, anstatt die Dächer, wenn man schon eine PV-Anlage baut, direkt voll zu bauen. Zum anderen möchte ich auf den Gebäudesektor kommen. Da sind die Ziele von 120 Millionen Tonnen CO2 auf 72 Millionen Tonnen zu reduzieren bis 2030. Das ist eine Reduktion von 40%. Da reichen unserer Ansicht nach die Maßnahmen auch nicht aus. Die Sanierungsrate liegt derzeit bei 1% und die müsste laut diversen Studien auf mindestens 2-3% erhöht werden. Außerdem die Förderung der Heizungsanlagen wurde eben von Jörg angesprochen. Das ist weiterhin eine technologieoffene Förderung. Das heißt, man kann auch Ölkessel durch neue Ölkessel, die ein wenig effizienter sind, mit dieser Förderung ersetzen. Und erst ab 2026 sind Ölkessel komplett verboten. Das heißt, da sollte man die Förderung auch eher Richtung klimaeffizientere Anlagen ausrichten, wie zum Beispiel Wärmepumpen, die Umweltenergie nutzen und durch erneuerbaren Strom versorgt werden können. Das heißt, da kommt aus unserer Sicht der Ausstieg mit 2026 deutlich zu spät. Ein Gasausstieg wurde gar nicht diskutiert in diesem Paket. Von daher würde ich sagen, im Gebäudesektor reichen die Maßnahmen auch nicht aus. Zu den anderen Sektoren würde ich jetzt einmal das Mikro weitergeben.
Okay, hallo, ich bin der Matthias, auch von den Scientists. Ich wollte zum Verkehr noch ein bisschen was sagen. Da hatten wir jetzt gerade ja schon gesehen, dass da selbst in dem Strategiepapier der Bundesregierung bis erstmal eine Null da stand, also von Null bis Fragezeichen. Und der wichtige Grund an der Stelle ist, dass jetzt mit diesem Wandel zum ersten Mal der Verkehr gekoppelt ist mit der Energiewirtschaft. Also für die neuen E-Mobile, ja, Batterie- oder Brennstoffzellengetrieben, da muss ja irgendwo der Strom generiert werden, der dann in den Batterien landet. Und dadurch korrelieren natürlich auch extrem die CO2-Emissionen, die dann in dem E-Mobil stecken, extrem mit der Energieerzeugung. Und wenn man jetzt eben die Zahlen hört, also dass der Ausbau von Photovoltaik als auch in der Windkraft extrem stagniert und wird es dort eben nicht schaffen, dann ist jetzt eben mit dem neuen Fall, dass der Verkehr, ja, dass die Sektoren zusammenhängen und die Sektoren jetzt gekoppelt werden, also Verkehr und Energiewirtschaft, ist das eben auch nicht darstellbar. Und dann ist auch diese projizierte Einsparung, die man vielleicht mit durch batteriegetriebene E-Mobilität erreichen könnte, wenn man eben es schafft, die Batterieherstellung wirklich mit Ökostrom zu machen und auch die Autos später wirklich mit Ökostrom zu laden, dann ist die Klimabilanz gar nicht so schlecht. Dann wäre es wirklich ein Fortschritt, auf jeden Fall. Da gibt es auch Berechnungen dazu. Aber mit den gegebenen Situationen, die wir jetzt haben, ist das eben nicht zu erreichen. Und der zweite Punkt, wo ich auf jeden Fall noch drauf eingehen will, ist die Forschung und die Innovation. Die kommt leider deutlich zu kurz in dem Papier auch aus unserer Sicht. Also da werden im Prinzip nur 4 Einzelmaßnahmen genannt. Das ist die Batteriezellproduktionsforschung, die Carbon Capture and Storage, also CO2-Speicherung unterirdisch, was im Prinzip schon also Enzyme von CO2 auch irgendwo speichern, damit man es nicht mehr irgendwo anders einsparen muss, in die Richtung geht, was auch nicht unbedingt zielführend ist, erstmal. Dann die Rolle des Wasserstoffs stärken, das ist an sich auch sinnvoll, aber es ist sehr, sehr vage gehalten. Und Green IT, also dass man im IT-Sektor was einspart. Und da sehen wir halt auch, also gerade mit diesem neuen Szenario von einer Gesellschaft, wo Sektoren gekoppelt sind, ja, also wo der Verkehr, die Energiewirtschaft, auch die chemische Industrie alle miteinander über strombasiert zusammenhängen, weil dann eben mit Strom ein Batterieauto getankt wird, dort Mobilität emissionsfrei funktioniert, wo in der Chemieindustrie Wasserstoff emissionsfrei hergestellt wird, mit diesem Wasserstoff weitere Chemikalien hergestellt werden. Das ist alles nicht möglich, weil eben hier in Einzelmaßnahmen gedacht wird und nicht in einem ganzheitlichen Konzept, dass man sagt, wir wollen bis 2050 Fernziel wirklich so eine ganze Gesellschaft umkrempeln. Und das ist mit diesen Einzelmaßnahmen einfach überhaupt nicht bedacht. Und insgesamt kommt eben dieser Forschungs- und Innovationsbereich viel zu kurz, was wir sehr nicht besonders befürworten.
Ja, kann mich der Enttäuschung meiner Vorrednerin anschließen, obwohl ich mich selber verwundert dabei überrasche, doch irgendwie was erwartet zu haben, wenn ich jetzt enttäuscht bin. Es ist ein wildes Sammelsurium aus lauter Einzelmaßnahmen. Wurde schon gesagt, da sind sicher Maßnahmen dabei, die sind ökologisch sinnvoll und auch schon dringend notwendig. Es sind aber auch eine ganze Reihe von Nachmaßnahmen dabei, die eher so wirken, ich nehme es dir mit der rechten und gebe es dir mit der linken wieder, wo man nicht so genau weiß, was das eigentlich für eine Lenkungswirkung haben soll. Vor allen Dingen fehlt da das zentrale Herzstück. Da fehlt ein Steuerungselement für eine klare Zielführung. Das wäre eine CO2-Abgabe gewesen. Was jetzt da rauskommt, ist mehr als merkwürdig. Wenn man sich die ganze Debatte der letzten Wochen und Monate bis hierhin anschaut, dann war es die Union, die immer gesagt hat, wir wollen keinen Sonderweg. Genau das haben wir jetzt. Wir haben einen Sonderweg, wir haben einen nationalen Zertifikatehandel für Wärme und Verkehr. Sowas hat noch keiner. Wir werden das jetzt entwickeln und erfinden. Das ist schon kurios. Das ist ein Sonderweg oder auch ein etwas sonderbarer Weg. Vor allem ist es wirklich tragisch, dass wir wahrscheinlich bis zu 3 Jahre brauchen, bis wir überhaupt ein System aufgebaut haben, mit dem ein solcher Handel funktionieren kann. Und dann haben wir das System erstmal zementiert. Ja, wir werden wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre auf diesem Irrweg weitermachen, selbst wenn wir längst sehen, dass es ein Irrweg ist. Wir steigen mit 10 Euro ein, ein nicht funktionierender Zertifikatehandel ruft bereits Preise von 25 Euro auf. Ist kurios, wo diese 10 Euro herkommen. So werden wir überhaupt nichts erreichen können. Es wurde gerade schon angesprochen, wir wollen auch unser Ausbauziel erneuerbarer Energien erreichen, 65% bis 2030. Der Stromverbrauch der Bundesrepublik soll bis dahin sogar abgenommen haben. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass wir E-Mobilität hochziehen wollen, dann fragt man sich, wie soll denn der Stromverbrauch abnehmen? Vor allen Dingen, wo soll der Strom herkommen? Es ist bei Windkraftanlagen eine 1000 Meter Abstandsregelung im Gespräch, damit ist Wind an Land tot. Bei PV, wenn man den ersten Halbsatz liest, freut man sich noch. Da ist nämlich davon die Rede, dass der Ausbaudeckel wegfallen soll. Im zweiten Halbsatz steht dann allerdings, dass PV auch in das Auktionierungssystem, auch Hofbachanlagen eingeführt werden sollen. Auch das ein System, dem wir jetzt einen Zubau von 35 Windanlagen zu verdanken haben. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum wir mit lauter Instrumenten, die sich bereits als untauglich erwiesen haben, hier einfach weitermurksen. Hier wird politische Führung verweigert. Die Zeit war nie reifer für eine mutige Politik. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, wessen Interessen das noch folgt. Es scheinen wirklich nur parteipolitische zu sein. Manchmal fragt man sich, gibt es vielleicht wenigstens noch irgendeinen Wirtschaftsverband, der davon profitiert? Aber man sieht ehrlicherweise nicht. Das wäre auch dank Fridays for Future, die Zeit ist reif für mutige Politik. Wenn Sie wollen, die Straße verlangt nach Schmerzen. Jetzt wäre die Zeit gewesen. Stattdessen zementieren wir ein System für die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre. Wo man schon im Ansatz erkennt, dass das nicht funktionieren wird. Es ist ganz tragisch, weil auf das nächste Jahrzehnt kommt es an. Wir müssen endlich alle Bremsen lösen. Wir brauchen von allem schneller mehr.
Vielen Dank für eure Einschätzung. Um nochmal klarzustellen, wie weit das Paket, das Klimakabinett sozusagen von einer ein Paket abweicht, was wir jetzt brauchen, würde ich die Fridays nochmal bitten, die Forderungen vorzustellen, die Fridays for Future ja nicht auch nur aus irgendeinem Grund fordert, sondern das ist ja sowieso schon ein Kompromiss in sich. Das sind ja keine haltlosen Zahlen, die man sich wünscht, sondern das sind die Zahlen, die man bräuchte, um Paris 1,5 einzuhalten.
Also wir von Fridays for Future fordern halt Net Zero bis 2035 und den Kohleausstieg, also den Kohleausstieg bis 2030 und 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035 und im Klimapaket steht ja nur 65% drin, ja, was eben auch nicht passt.
Genau, und damit wir das erreichen können, müssen bis Ende dieses Jahres ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet werden. Außerdem eine Steuer auf Treibhausgasemissionen erhoben werden und die soll dann auch schnell bis 180 Euro steigen, eben weil der Preis so hoch sein soll wie die Kosten, die für unsere Generation entstehen werden.
Einer der Knackpunkte scheinen ja die erneuerbaren Energien zu sein. Also jetzt gerade haben wir auch gehört, E-Mobilität kann nur funktionieren, wenn man genug erneuerbare Energie zur Verfügung hat, um die ganzen E-Autos zu produzieren und aufzutanken. Es wurde jetzt ja auch beschlossen, die EEG zu senken, um die Verbraucherinnen und Verbraucher über den Strompreis zu entlasten. Sebastian, was haben wir denn dazu erwarten? Wird auch dadurch der Ausbau der Erneuerbaren gestoppt werden?
Ja, der Ausbau der Erneuerbaren ist derzeit fast zum Erliegen gekommen, muss man wirklich sagen. Also die Investitionen aus der Bürgerschaft, die ja das EEG zu einem großen Erfolg gemacht haben, die werden eigentlich seit 2014 sukzessive zurückgedrängt. Der Bürger soll bei diesem Spiel nicht mehr mitspielen, der soll in seinen eigenen vier Wänden bleiben, sich Batteriespeicher einbauen und kleinere Spielereien machen. Aber am Umbau der Energieerzeugung und Versorgung soll er eigentlich nicht mehr teilnehmen. Ja, für mich ist das zum guten Teil auch die Folge eines Verteilungskampfs im Erzeugermarkt. Die Großen haben lange gepennt, bis sie dann irgendwann 2012, 2013 festgestellt haben, dass sie verdammt viel Erzeugungskapazität an alle möglichen Akteure verloren haben. Auch da kommt aus meiner Perspektive dieser Fokus auf Offshore-Wind her. Da wird ja gesagt, da werden wir massiv weiter ausbauen. Es gibt gerade in Baden-Württemberg auch für Wind an Land ambitionierte Ausbauziele. Wir haben es gehört, 35 Anlagen, da passiert gar nichts mehr, weil das liegt an mehreren Gründen. Da fehlt allein, das ist für einen Rechtsstaat ein Stück weit pervers, die Rechtssicherheit. Ja, wenn ich in einer Auktion den Zuschlag bekomme für eine Windkraftanlage, sie zu bauen, da muss ich eine Sicherheit hinterlegen und dann habe ich 2 Jahre Zeit, sie zu bauen. Wenn ich jetzt durch lokale Gegner beklagt werde, dann bekomme ich 1 Jahr obendrauf. Wenn die Gegner aber einen großen Geldbeutel haben und viel Lust, dann werden mir diese 3 Jahre nicht reichen. Meine Genehmigung ist hinterher weg, meine Sicherheit ist hinterher weg. Ich kann nochmal in die Auktion gehen, bin einige 100.000 Euro ärmer. Deswegen passiert da heute nichts. Und wenn ich solche Fesseln nicht löse, wird da auch weiter nichts passieren. Auf der anderen Seite auf E-Mobilität setzen, das ist mir auch wieder zu monotechnologisch, muss ich sagen. Diese monotechnologischen Sichtweisen haben uns ein Stück weit auch in das Problem reingeführt, in dem wir heute sind. Vor allen Dingen wird immer noch geglaubt, wir könnten hier jedes Verbrennerauto durch ein E-Mobil ersetzen. Wo soll denn der Strom herkommen? Wir brauchen ganz andere Konzepte von Mobilität. Da sind ja ein paar Ansätze drin dazu. Ja. Es ist schade, dass es der Bundesregierung erst jetzt auffällt, in was für einem maroden Zustand die Bahn ist. Ich fahre fast jede Woche mit ihr. Ich kann das bestätigen, dass da einiges nicht funktioniert. Es geht zu befürchten, dass zusätzliche Finanzmittel dann in weitere Bahnhöfe investiert werden oder irgendwie in Schlotz. Ja. Wir bräuchten eine ganz neue Vision von Mobilität. Wir müssen wieder mehr kollektive Mobilität an den Start bringen. Es kann nicht mehr sein, dass jeder einzeln durch die Gegend fährt. Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Senkung der Tickets. Das war mal am Rande, auch in der politischen Debatte kam mal so ein Aufschrei. Es war, glaube ich, ein kurzes populistisches Aufflackern, als jemand sagte, Bahntickets für null. Aber das ist es eigentlich. Ne? Ich weiß, das bekommt der deutschen Automobilindustrie nicht so wichtig, aber die sieht das ja auch schon seit langen Jahren kommen. Ja? In der Tat können wir doch die Probleme nicht immer weiter in die Zukunft verschieben. Wir sehen das jetzt an diesem Klimapaket ganz im Kleinen. Kosten wird das erst, wenn diese Regierung schon lange nicht mehr im Amt ist. Ja? Abgesehen davon, dass es zu nichts führt.
Deine Einschätzung, das ist auch schon eine sehr schöne Hinleitung, denn wir wollen ja mit euch allen auch noch in die Diskussion kommen, insbesondere was die Mobilität, Visionen in der Mobilität und die Verkehrswende angeht. Um uns da nochmal so ein bisschen auch vielleicht Input von der anderen Seite zu liefern, würde ich jetzt nochmal das Mikrofon zurück an die Scientists geben und ihnen ja die Möglichkeit geben, ihre Technologie vielleicht auch ein bisschen zu verteidigen.
Nee, so weit würde ich gar nicht gehen. Also wir brauchen beides, ja. Also das ist also nur mal, also ganz klar, ein SUV, auch wenn der mit Luft und Liebe betrieben wird und aus Luft und Liebe erzeugt wird, macht der keinen Sinn. Ja? Das ist, der blockiert innerstädtisch viel zu viel Platz, das macht einfach keinen Sinn, diese Fahrzeugform. So wenig Menschen mit so viel Blech, das ist Quatsch. Ja? Das ist wurscht, wie der produziert wird und wurscht, wie der angetrieben wird. Das ist nicht die Zukunft der Mobilität. Ich glaube, also nur so viel dazu. Ja? Das ist halt dramatisch, weil wenn man sich jetzt wiederum die deutsche Automobilindustrie anschaut und dann halt mal guckt, womit die meisten Geld verdienen, sind es SUVs. Das ist halt nicht so ideal. Und wenn man sich jetzt die IAA anschaut, die jetzt ja also ironischerweise parallel zum Klimakabinett und den ganzen Demonstrationen getagt hat, ja, mit was kommen die jetzt auf den Markt? Mit einem Audi e-tron, der eine 100 Kilowattstunden Batterie drin hat, 2,5 Tonnen, glaube ich, wiegt. Also das heißt, da hat man nur noch eine Tonne Zuladung überhaupt, der ganze Rest ist Batterie und Blech. Das macht keinen Sinn. Also da glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen ist es jetzt schwierig, die E-Mobilität, also da auch noch, also zwischen Batterie- und Brennstoffzellen getriebene E-Mobilität darf man nicht verteufeln, ja? Weil das ist eine sehr sinnvolle Sache, mit der man sich emissionsfrei im städtischen Raum bewegen kann. Und bloß, das ist eben der Punkt, dass die Automobilindustrie natürlich überhaupt kein Interesse hat, den Individualverkehr zu reduzieren. Und ich denke, ein sinnvolles Konzept wäre halt eine Reduktion von Individualverkehr in der Stadt, ÖPNV, der eben auch emissionsfrei läuft, da vermutlich eher Brennstoffzellen, also Wasserstofftechnologie, weil es größere Gefährte sind, da machen die großen Batterien keinen Sinn. Und dann halt schon noch Individualverkehr, aber da dann kleinere Autos, weiß nicht, Golfgröße oder so, wo man halt noch sinnvoll sich bewegen kann, mit entsprechend kleineren Batterien. Weil eben bei den Autos natürlich, wenn man die Lebenszeit von einem Dieselauto mit einem E-Auto vergleicht, startet das E-Auto natürlich mit einem etwas größeren CO2-Rucksack aufgrund der Batterie. Und diesen Rucksack wird man erstmal nicht los, sondern der Impact oder dieser Offset von diesem Rucksack, der legt sich über die Lebensdauer und über die Kilometerleistung des Fahrzeugs. Und je nachdem, wie eben der Strommix ist, ist man da circa bei niedrigen 10.000 Kilometern gleich auf mit einem Diesel-Pkw, wenn man eben sehr günstig da ist, oder eben jenseits von 150.000 Kilometern, wenn man so ein Audi e-tron durchrechnet mit dem konventionellen Strommix. Also, und da sieht man diese Spanne. Also das heißt, kleines Auto, kleine Batterie, komplett Ökostromherstellung macht Sinn, aber eben große Autos macht überhaupt keinen Sinn. Und ich denke, das ist der wichtige Punkt, was da häufig alles in einen Topf geworfen wird, weil man eben das sehr viele Facetten hat in dieser Mobilität.
Ja, danke für deine Einschätzung. Emma und Franka, ihr fordert ja als Fridays for Future auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Wie sieht denn eure Vision einer Mobilität der Zukunft aus?
Also auf jeden Fall mal ÖPNV, der soll auf jeden Fall ausgebaut werden. Und ich finde oder ich hoffe einfach, dass der auch kostenlos wird. Das fordern wir. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch eigentlich viel sozialverträglicher als Autos. Autos kosten Geld. Und im Gegensatz zu dieser Pendlerpauschale, die jetzt eingeführt wird, das ist überhaupt nicht sozialverträglich, weil die Pendler meistens eh schon Geld haben. Und das ja dann noch gefördert wird. Und eben, was Mar vorher schon gesagt hat, dass es eben auch die fossile Energie eigentlich wieder subventioniert. Und deshalb ÖPNV ist an sich schon sozialverträglicher, wenn es halt kostengünstiger wäre, weil im Moment ist es einfach sauteuer und es können sich nicht viele Menschen leisten, damit halt dauerhaft zu reisen. Aber man muss natürlich auch generell gucken, dass oder halt irgendwie das Umdenken der Gesellschaft so ein bisschen vorantreiben, dass Menschen halt auf Autofahren verzichten müssen und halt das Auto nochmal stehen lassen sollten und Fahrrad fahren oder so. Das ist dann auch ja einfach ein Umdenken der Gesellschaft, was stattfinden soll. Und was auch viel helfen würde, wäre zum Beispiel ein Tempolimit auf Autobahnen.
Toll wäre es natürlich auch, wenn die Innenstadt autofrei werden würde. Und wenn eben die Leute einfach nach und nach umdenken, also das geht natürlich dann auch an jeden Einzelnen. Wenn die Autos nicht gekauft werden, werden sie natürlich auch nicht hergestellt. Und es wäre schon cool, wenn wir eine Gesellschaft aufbauen würden, in der man zum Beispiel auch nicht allein im Auto sitzt, sondern zu mehreren. Und wenn man eben den öffentlichen Verkehr nutzt, mit der Bahn fährt, also da kann natürlich auch jeder selber was tun.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, ich kann zusammenfassen, dass, was bisher gesagt wurde, wir sind alle nicht zufrieden mit diesen Klimakabinettsbeschlüssen. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie gehen wir damit um? Und das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Und dafür öffnen wir jetzt die Diskussion auch hier in die Runde. Der Jörg wird mit dem Mikrofon rumgehen. Wie seht ihr die Klimakabinettsbeschlüsse? Wie bringen die uns weiter? Wo muss die Reise hingehen? Und wir bleiben mal inhaltlich beim Thema Verkehr, weil ich denke, Verkehr ist ein Thema, wo alle viel dazu sagen können. Und Jörg hat ja vorhin schon angesprochen, der Verkehrsbereich ist vermutlich auch der Bereich, wo wir mit den wenigsten Einsparungen zu rechnen haben, aber gerade hier in Deutschland enorm einsparen müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Ja, ich bitte euch um kurze Statements, damit heute Abend noch viele Leute zu Wort kommen.
Und bitte auch kurz vorstellen. Ich muss jetzt sagen, wem ich das Wort gebe.
Genau, kurz vorstellen und nochmal, wenn man nicht möchte, dass Ton oder Bild verwendet wird, das einfach nochmal kurz sagen. Und wir beginnen hier mit der Dame mit den blonden Locken.